0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816, alle Tassen im Schrank. Heute habe ich Sunny bei mir und Sunny ist Genesungsbegleiterin und wir wollen heute über deine Erfahrungen mit ADHS und Borderline sprechen. Herzlich willkommen, Sunny, schön, dass du da bist.
Moin, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Sunny, bevor wir loslegen, weil vielleicht der eine oder die andere den Beruf Genesungsbegleiterin gar nicht kennt, magst du ganz kurz einfach erklären, was es mit dem Beruf auf sich hat?
Klar, ich benutze dafür immer ganz gerne eine kleine Metapher. Stell dir einfach vor, du hättest einen Autounfall und landest dann im Krankenhaus und wirst wach und stellst fest, dass du im Rollstuhl sitzt. Und bist natürlich völlig überfordert damit, wie gehe ich jetzt plötzlich mit diesem Rollstuhl um, was mache ich jetzt, wo gibt's Hilfestellen, wo kann ich mich hinwenden und ja, wie geht's mir überhaupt damit, wie geht das Leben damit weiter. Und dann kommen quasi die Genesungsbegleiterinnen ins Spiel und kommen zu dir und das sind quasi Menschen, die auch in einem Rollstuhl sitzen und dir dann quasi ja helfen, weil sie die Erfahrung auch gemacht haben. Also es ist von Betroffenen für Betroffenen Hilfe.
Wie bist du denn dazu gekommen, diesen Job zu machen?
Das ist tatsächlich so eine, ja, wie das Leben so spielt, Geschichte. Ich bin mal zu einer Selbsthilfegruppe für Borderline-Betroffene gegangen und habe dort einen Menschen kennengelernt, der selbst Genesungsbegleiter ist und habe ihm so ein bisschen von mir erzählt und von ja, meinem Werdegang und meinen Erfahrungen in der Psychiatrie und dass ich doch auch gerne Dinge verändern wollen würde und dass ich auch planlos bin, was ich denn beruflich machen möchte. Und am Ende dieser Selbsthilfegruppe guckte er mich an und sagte mir, hast du schon mal was von Genesungsbegleitung gehört? Und so bin ich dann tatsächlich zur Genesungsbegleitung gekommen. Ich habe dann noch im selben Jahr die ersten Infotreffen besucht und habe dann ein halbes Jahr später mit der Weiterbildung angefangen zur Genesungsbegleiterin.
Und du bist jetzt ja Expertin aus Erfahrung. Und du hast gesagt, du hast selbst die Diagnose Borderline und ADHS. Kannst du uns ein wenig über deinen Weg und deine Erfahrungen mit diesen Diagnosen erzählen?
Mein Weg begann tatsächlich sehr früh und auch zuerst mit der ADHS-Diagnose. Die habe ich damals bekommen, als ich 6 Jahre alt war. Ich Auffälligkeiten in der Schule gezeigt und bin daraufhin dann in eine psychiatrische Klinik gekommen. Und habe dort dann eine Diagnostik durchlaufen und habe dort dann die Diagnose Borderline bekommen. Woraufhin eine nicht so schöne Zeit in meinem Leben begann, die viel geprägt war von Psychiatrie und verschiedenen Medikamenten und verschiedenen Versuchen, mich irgendwie in das System zu integrieren, was dann auch dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann in eine Wohneinrichtung gezogen bin und dort dann auch weiterhin Medikamente bekommen habe. Also meine Erinnerung und meine Erfahrung mit meiner ADHS-Diagnose ist sehr geprägt davon, dass mir gesagt wurde, dass ich falsch bin, so wie ich bin, und ich Medikamente bekommen habe. Und meine Borderline-Diagnose, die habe ich erhalten, als ich 22 war. Und tatsächlich auch aufgrund von viel Nachdruck von mir. Also ich bin damit zu einer Psychiaterin hingegangen und habe ihr gesagt, ich habe mich mit dem Thema Borderline beschäftigt und ich sehe einfach sehr, sehr viele Parallelen. Könnten wir bitte einmal eine Diagnostik machen? Woraufhin wir die dann gemacht haben. Und ja, für mich war diese Diagnose Borderline gar nicht, was ja bei vielen Menschen so ist, wie was Schlimmes oder wie eine Stigmatisierung für mich selbst, sondern es war wie Klarheit, als hätte man so das Milchglas von meiner Lebensgeschichte abgenommen und ich konnte endlich klar sehen und habe verstanden, warum ich so bin, wie ich bin. Und habe dafür auch die ersten grundlegenden Steine für meinen Genesungsweg gelegt.
Das heißt, du hast dich damit vorher schon beschäftigt. Das ist ja auch spannend. Wie ist dieser Weg gestartet, dass du angefangen hast, auf Borderline zu kommen und dich damit auseinandergesetzt hast?
Tatsächlich ist da wieder dieses Thema von Betroffenen für Betroffenen bei mir sehr präsent gewesen. Es kam vor allem durch Gespräche mit anderen MitpatientInnen in psychiatrischen Kliniken, bei denen mir einfach Parallelen aufgefallen sind. Also wir haben einfach über unsere Lebensgeschichten gesprochen und über unsere Gefühle, wie wir uns fühlen und was da vielleicht manchmal auch für Teufelskreise und Knotenpunkte in unserem Leben sind. Und habe ganz oft die Rückmeldung bekommen, sag mal, Sunny, hast du vielleicht auch Borderline? Beziehungsweise kam mir die Reflexion auch in Gruppentherapien von Menschen mit Borderline einfach sehr bekannt vor. Also gar nicht so Borderline-spezifische Gruppen, sondern einfach offene Gruppe, wo halt auch Menschen mit Borderline waren. Und ich habe da einfach viele Parallelen festgestellt und habe mich daraufhin dann mit dem Thema beschäftigt.
Und vielleicht gibt es jetzt ja auch Menschen, die zuhören und in einer ganz ähnlichen Situation sind, wie du es damals warst. Was waren denn, magst du das sagen, so Gemeinsamkeiten, die du erlebt hast, wo man so merkt, ah ja, da teilen wir eine Erfahrung oder ein Erleben?
Also ganz wichtig ist mir vorweg zu sagen, dass Borderline halt ein Spektrum ist und dass man auch nur 5 der 9 Kriterien für eine Diagnose braucht. Weswegen Borderline halt auch sehr, 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 sehr individuell ist. Bei mir persönlich waren es vor allem diese Extremen der Gefühlen, die ich einfach mir selbst nicht erklären konnte. Ich habe auf der einen Seite in mir das total Fröhliche und total Euphorische und gleichzeitig auch das total Traurige und zutiefst Traurige, könnte man schon fast sagen, und das total Wütende. Und diese 2 Komponenten existieren nur. Also es gibt auch nichts dazwischen. Und das auch von anderen Menschen wiedergespiegelt zu bekommen, dieses starke Schwarz-Weiß-Denken, das war für mich so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, das kommt mir bekannt vor, vor allem weil viele Menschen, wenn ich denen davon erzählt habe, gesagt haben, dass sie, das können sie nicht für nachvollziehen. Also Menschen, die nicht am Borderline erkrankt sind. Sei es jetzt zum Beispiel, ich habe mich mit einer Freundin zu einem Kaffee verabredet und diese Freundin hat dann ganz spontan abgesagt, war das für mich so, als würde eine Welt zusammenbrechen und als würde sie mich abgrundtief hassen und würde nicht mehr mit mir befreundet sein wollen. Und ich habe mich gefragt, oh mein Gott, warum ist das denn für mich so? Weil halt auch kein anderer Mensch meine Gedankengänge dann verstanden hat. Und bis ich halt Menschen mit Borderline getroffen habe, die das halt verstehen konnten. Dann war es bei mir tatsächlich auch das selbstzerstörerische und selbstverletzende Verhalten, was vor allem in meiner Jugend sehr doll war. Und dieser starke selbstzerstörerische Instinkt auch. Und dann sind wir wieder bei den 2 Seiten in mir. Den erwachsenen, vernünftigen Anteil und den das kleine, verletzte, innerliche Kind. Und dieses Switchen zwischen diesen 2 Anteilen, mäßig, ich benutze gerne das Wort Anteile dafür, weil es das ein bisschen mehr verdeutlicht für die meisten Menschen. Ich möchte aber sagen, dass es nicht wie bei einer dissoziativen Identitätsstörung so ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was passiert oder ähnliches, sondern dass es einfach nur so ist wie 2 kleine Anteile und 2 Seiten quasi. Benutzt das Wort nur immer ganz gerne. Genauso gibt es den erwachsenen, reflektierten Teil und das innerliche, wütende, tieftraurige, verletzte Kind. Und dieser Schalter, der dann in mir umschlägt und von dem einen zu dem anderen switcht, das kann innerhalb von Sekunden passieren. Also oft reichen da wirklich Millisekunden und ich kann von Freudestrahlen zu extrem wütend wechseln oder auch von extrem wütend zu, ja, es ist alles super und ich habe das geilste Leben überhaupt und mir geht's super gut. Und als ich dass diese Erzählungen von anderen Menschen gehört haben, wurde mir klar, dass da Parallelen sind.
Wenn du das sagst, dann lächelst du so. Und ja, ich krieg so eine Idee von, oder ich frag mich, inwieweit war das für dich eine besondere Erfahrung, dass da auf einmal Menschen waren, die das auch teilen und verstehen konnten?
Das war mit eines der schönsten Gefühle, die ich jemals erfahren habe, da auf das Verständnis zu treffen und einfach andere Menschen kennenzulernen, denen es so geht, wie es mir geht. oder ging. Ich habe mein Leben lang gesagt bekommen, dass ich so, wie ich bin, falsch bin und dass ich völlig übertreiben würde. Und als wären all meine Dinge, die ich mache und tue, nur der Versuch, nur der Ruf nach Aufmerksamkeit. Und ich würde ja völlig übertreiben und alles nur Schauspielern. Und in dem Moment, wo ich Menschen getroffen habe, die mir erzählt haben, dass sie genau das selber erlebt haben, war das quasi, als würde das erste Mal in meinem Leben mich jemand ernst nehmen und halt einfach mir spiegeln, hey, du übertreibst nicht, sondern es gibt dafür ein Wort, es gibt dafür eine Realität. Und die heißt Borderline, beziehungsweise bei mir die tolle Kombination aus Borderline und ADHS.
Das klingt, als wäre die Diagnose dann auch so ein, ja, ein Sichtbarwerden, ein innerer Anker.
Genau, das war's für mich.
Und ich frage mich, du hast ja eben auch bei der ADHS-Diagnose gesagt, dass so dein Gefühl war, ich bin falsch, also muss ich in die Klinik oder ich brauche jetzt Medikamente. Ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Gefühl in sich trägt, dass es ja gar nicht einfach ist, dann Hilfe anzunehmen. Wie hast du es geschafft, dass du für dich Hilfe annehmen konntest und dir Hilfe suchen konntest später?
Das ist noch gar nicht so lange her. Das war 2023, als ich in eine ganz, ganz tolle Klinik in meinem alten Wohnort gegangen bin, in eine ganz tolle Tagesklinik und dort mit einer Therapeutin gesprochen habe und die Therapeutin mich angeschaut hat und gesagt hat, ich verstehe Sie und mir würde es an Ihrer Stelle genauso gehen und Sie dürfen auch traurig sein. Das, was Sie erlebt haben, war schlimm. Und sie dürfen so fühlen, wie sie fühlen. Und das ist okay. Und diese Akzeptanz zu bekommen und auch das Gefühl zu bekommen, dass ich so sein darf, wie ich bin, das hat mich dazu gebracht, dass ich die Hilfe auch annehmen konnte, die ich bekommen habe. Und ich habe für mich irgendwann den, ja, Entschluss gefasst, dass in dem Moment, wo mich Dinge aus meiner Vergangenheit immer noch beschäftigen, haben TäterInnen immer noch Macht über mich. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte die letzte Macht, die letzte Negativität, die durch die TäterInnen in mir war, wegnehmen und sie mit Positivität füllen und quasi wieder ich selbst sein können.
Ja, wenn du das so sagst, dann denke ich, das hat irgendwie sowas Selbstermächtigendes und was Losgehendes, Aufbrechendes. Und gleichzeitig denke ich, das ist ja auch ein ganz schön hohes Ziel. Und ist es eigentlich, inwieweit ist es eigentlich erreichbar oder was bleibt vielleicht auch?
Sehr gut, Tonleute. Das ist eine sehr gute Frage. Also meinst du, was bleibt von der Negativität?
Ja, ich stelle mir das schwer vor, alles wegzukriegen, in Anführungszeichen, oder alles, was negativ war, mit Positivität zu füllen. Da frage ich mich, ist das überhaupt möglich?
Ich bin, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ein Mensch, der gerne mit Metaphern arbeitet, und so arbeite ich auch an dieser Stelle gerne mit einer Metapher. Ich stelle mir das Leben immer als große Leinwand vor. Und in dem Moment, wo wir geboren werden, ist diese Leinwand quasi leer. Und mit den ersten Erfahrungen kommen die ersten Farben dazu. Mit den ersten Gefühlen, die wir haben, kommen die nächsten Farben dazu. Und so weiter sind alle Menschen, alle Gefühle, alle Erlebnisse, alles, was unser Leben ausmacht, was in unserem Leben vorkommt, sind quasi wie diese Farben auf dieser Leinwand. Manche Farben und manche Pinselstriche oder Farbkleckse machen wir selbst. Manche machen andere für uns und manche werden uns aufgedrängt. Und ich habe irgendwann erkannt, dass diese Farben aber nicht endgültig sind. Ich kann immer wieder neue Farben drauf machen. Nur weil vielleicht eine dunkle Farbe drauf liegt, heißt es nicht, dass eine helle, schöne Farbe nicht mehr, ja, sie nicht bedecken kann. Und ich glaube, dass die Negativität, die ich erfahren habe, die wird nie ganz weggehen. Aber ich kann die Waage mit Positivität mehr im Gleichstand bringen, beziehungsweise überwiegen lassen. Das heißt, also ja, werde wahrscheinlich nie zu 100% geheilt sein. Aber ich kann dafür sorgen, dass es mir in den 10% trotzdem gut geht. Indem die Positivität einfach überwiegt.
Ich frage mich auch, gibt es sowas wie 100%ig gesund sein oder geheilt sein? Da bin ich immer skeptisch.
Nein, das finde ich, gibt es auch einfach nicht. Also es wird immer Tage geben, an denen es mir nicht gut gehen wird. Und das ist okay. Die dürfen da sein. Ich bin ein Mensch, der viel erlebt hat. Ich bin ein Mensch, der viele innere Wunden hat. Und die dürfen mal drücken und ziepen. Das ist okay. Deswegen heißt es nicht, dass sie an manchen Tagen nicht leise sind.
Warst du da immer schon so gelassen mit oder wie bist du da hingekommen?
Überhaupt nicht. Also, ich hatte ganz viel Negativität in mir und ich habe ganz oft gedacht, es wird wohl niemals enden. Und in depressiven Episoden habe ich mir gedacht, oh Mann, jetzt bin ich schon wieder so und wann hört das denn endlich auf? Ich kann gar nicht genau sagen, wann, also ob es da so einen Schlüsselmoment gab. Ich kann nur sagen, dass vor 2 Jahren, als ich eben in dieser Klinik war, auch dieser Wandel stattgefunden hat, weil ich da für mich ein Medium entdeckt habe, das mir hilft, meine Gedanken fließen zu lassen und auch das Negative in mir rausfließen zu lassen und loszulassen. Und das ist tatsächlich meine Kunst. Ich male ganz viele abstrakte Bilder und ich sage immer wieder, dass in dem Moment, wo ich male, mein Kopf nachdenkt ganz, ganz viel, es aber nicht anstrengend ist, sondern dass die Gedanken einfach fließen und ich mir Dinge erschließen kann und mir klar werden und es mir danach gut geht.
Das klingt fast so ein bisschen meditativ.
Das ist es auch. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich in 90% der Fälle beim Malen auch weine, weil diese vielen Gefühle, die in mir sind aufgrund des Borderlines, ja auch irgendwie raus müssen. Und es ist dann immer, als würde ich ein meditatives Weinen. Also ich fange an, wenn ich anfange zu malen, dann bin ich wie in meiner eigenen Welt. Und sobald ich aufhöre, geht es mir danach auch gut. Also es ist auch nicht so, dass ich das dann durch meinen Alltag trage, sondern es geht mir einfach gut in dem Moment dann.
Ja, ich möchte später noch unbedingt mehr erfahren über deine Wege und was hilfreich war und was vielleicht auch gar nicht hilfreich war. Aber ich würde gerne vorher nochmal fragen, was heißt eigentlich Borderline für dich ganz persönlich?
Ich habe gerade überlegt und das Erste, was mir in den Kopf gekommen sind, sind tatsächlich ganz viele negative Dinge. Dieses, ich fühle viel zu viel und gleichzeitig viel zu wenig. Ich würde gerne Menschen sofort von mir wegstoßen und sie gleichzeitig auch total an mich ranziehen wollen. Aber eigentlich ist es das nicht nur. Borderline ist für mich nicht nur Negativität, sondern Borderline ist für mich auch unendlich viel Freude und unendlich viel Glück. Weil, ja, ich fühle viel zu viel, aber das eben nicht nur Negativität. Ich kann auch Positivität viel zu viel fühlen und wird immer wieder rückgemeldet, dass ich mit meiner extrem fröhlichen Art Menschen total anstecken kann. Und ich mag sehr, Menschen zum Lachen zu bringen und Menschen anzustecken. Das finde ich toll. Und das ist auch eine Sache, die ich an meinem Borderline sehr mag. Also für mich selbst bedeutet mein Borderline, ja, manchmal hasse ich es, aber meistens liebe ich es.
Wenn du das sagst, hat es so was Schönes, die Emotionalität, das Positive, und das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn ich mir das so vorstelle, wo du vielleicht in deinem Weg gestartet bist, du sagst, da gab es diesen großen Wendepunkt in der Tagesklinik, wo sich nochmal vieles verändert hat. Und ich sehe dich hier als ganz bunte, fröhliche, künstlerisch auch sehende Person. Und wenn du da so, ja, drüber sprichst, dann frage ich mich, ist es tatsächlich, dass du hast gesagt, mein Borderline, dass du das liebst?
Also ich möchte das Borderline auch in keiner Art und Weise schönreden oder beschönigen oder als etwas Einfaches darstellen, weil das ist es nicht. Zu meinem Borderline gehören auch Tage, in denen ich im Bett liege und das Gefühl habe, ich würde innerlich sterben, weil ich so viel Traurigkeit in mir fühle, dass ich auch nicht nur denke, ich würde innerlich sterben, sondern auch darin ertrinken. Solche Tage gibt es und die sind hart und das sind manchmal auch Tage, an denen ich vielleicht nicht mehr weiterkämpfen möchte. Genau. Und gleichzeitig ist auch dieser starke selbstzerstörerische Punkt in mir auch immer noch da. Also ich habe irgendwann meinem Borderline einen Namen gegeben, er heißt Norbert, damit ich selbst auch ein bisschen differenzieren kann von mir und dieser negativen Stimme in mir, die mir regelmäßig einreden möchte, dass ich es nicht wert bin und dass ich, ja, ich glaube, dieser Satz, dass ich es nicht wert bin, ist tatsächlich der größte Satz, der in mir wohnt. Und ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich daran aber festhalte, ne, und das ist, was ich nur sehe, wenn ich an mein Borderline denke, dass es dann für mich etwas Negatives ist. Und es ist ja ein Teil von mir. Also ja, es hat auch negative Seiten, aber es ist nicht nur negativ. Deswegen ist mir wichtig, ist auch diese positiven Seiten von meinem Borderline zu erzählen und das vielleicht auch die sind, die ich vor allem ausdrücken möchte, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich an den negativen Seiten festhänge und das auch das ist, was ständig in meinem Kopf rumschwirrt, dann sind die Tage mehr grau als bunt. Und dadurch, dass ich eher an die positiven Dinge denke, die ich durch mein Borderline habe. Es klingt so doof, wenn ich sage, die positiven Dinge, die ich durch mein Borderline habe. Aber wie gesagt, das mit diesen extremen positiven Gefühle fühlen und auch meine starke Empathie, die einfach aufgrund meines Borderlines da ist. Das sind alles, finde ich, auch kleine Superkräfte, die ich habe und die positiv sind. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich nur an den negativen Dingen festhalte, dass dann ja, alles negativ ist.
Ja, ich glaube, ich stolper so drüber, dass du sagst, mein Borderline, das ist ja was irgendwie, ne, etwas, es ist mein irgendwas, als wäre es so etwas, was fremd von einem ist. Und gleichzeitig sagst du, es ist ein Teil von mir. Ich glaube, das irritiert mich so, weil einerseits ist es so ein Teil von dir und gleichzeitig ist es so dein Borderline wie etwas, was du besitzen würdest. Eine Borderline-Diagnose ist ja auch eine, die man nicht unbedingt behält, die sich ja, ne, verändern kann. So Kriterien, du hast selbst gesagt, man braucht eine bestimmte Anzahl an Kriterien, damit man diese Diagnose erfüllt und dann kann man die verschlüsseln und dann hat man die irgendwie. Aber das verändert sich ja auch, wenn man Therapie macht, sich entwickelt.
Ich würde auch sagen, dass mein Borderline, wie ich es ja so gerne nenne, auch nicht mehr so groß in mir ist, wie es vor ein paar Jahren noch war. Aber es ist trotzdem ein Teil meiner Geschichte. Mhm. Also dieses verletzte innere Kind wird immer da sein. Und das darf es auch. Und das möchte ich nicht vorwegschieben, weil auch die Phasen, in denen ich mich selbst gehasst habe und am liebsten aufgegeben hätte, die gehören zu mir und zu meiner Geschichte. Und haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und deswegen ist es auch meins. Gehört zu mir und wird es auch bis zum Ende. Also ja, ich werde irgendwann mit dem Symptom besser umgehen können. Oder kann es auch einfach schon als vor ein paar Jahren. Und werde es vielleicht irgendwann gar nicht mehr merken. Aber es ist trotzdem da und ein Teil von mir.
Mhm.
Und ich höre nicht auf zu wissen, wie sich das Leben mit als Mensch mit Borderline anfühlt, nur weil ich irgendwann die Diagnose vielleicht nicht mehr habe.
Hm. Ja, jetzt hast du gesagt, vielleicht erfülle ich irgendwann die Diagnose nicht mehr. Gleichzeitig ist es meine Geschichte und ne, auch wie du erzählst, ist deine Geschichte ja eine, wo du vorangegangen bist, wo du in Therapie gegangen bist, wo du dich selbst informiert hast, wo du Selbsthilfegruppen gesucht hast, wo du dich mit MitpatientInnen unterhalten hast und da ganz aktiv deinen Weg gegangen bist. Und ich frage mich, was hat sich eigentlich auf dem Weg ereignet? Wie hat sich was verändert? Was waren wichtige Dinge, die dir auf deinem Weg geholfen haben?
Ich würde sagen, dass auf jeden Fall die Tagesklinik für mich sehr wichtig war und damit einhergehend auch nicht nur die Gespräche mit den PsychologInnen dort vor Ort, sondern auch mit den anderen MitpatientInnen. Also als Genesungsbegleiterin bin ich ja noch mal mehr Fan von PatientInnen für PatientInnenhilfe, beziehungsweise von Betroffenen für Betroffenenhilfe. Aber auch das hat mir sehr geholfen. Und ich habe tatsächlich auch zum Thema Borderline ein ganz tolles Buch gelesen. Und zwar Ich hasse dich, verlass mich nicht. Das hat mir auch unglaublich viel gebracht. Und ich glaube sonst einfach auch sehr viel Selbstakzeptanz gegenüber meiner Erkrankung. Also nicht nur Selbstakzeptanz, sondern Akzeptanz gegenüber dem Borderline und dem ADHS. Und es nicht immer nur wegschieben zu wollen und mich selbst auch einfach zu akzeptieren und mir selbst zu vergeben für Dinge, die ich vielleicht in meiner Kindheit getan habe. Ich war ein sehr wütendes Kind, ich habe mich sehr viel geprügelt und habe auch sehr viele Menschen verletzt. Nicht nur emotional mit Worten, sondern auch physisch. Ich war so ein das typische Systemsprenger-Kind. Also der Film Systemsprenger zeigt auch eigentlich meine Kindheit. Und in dem Moment, wo ich mir selbst vergeben habe und mir selbst gesagt habe, ich hätte nicht anders handeln können, als so wie ich gehandelt habe in der Situation, in der ich war, habe ich gemerkt, dass dieser kleine verletzte Teil in mir sich gesehen gefühlt hat. Und in dem Moment, wo ich mich selbst gesehen habe, konnte ich auch sehen, dass andere Menschen mich sehen.
Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, dich zu sehen?
Tatsächlich durch ganz viele Gespräche mit meinen PsychologInnen und indem ich einfach auch sehr viel an mich selbst gedacht habe, wie ich als Kind war und wie ich damit umgehen würde, wenn nicht ich dieses Kind gewesen wäre, sondern jemand anders das Kind gewesen wäre. Und es ist ganz oft so, dass wir uns selbst für Dinge einen Vorwurf machen, die wir bei anderen Menschen überhaupt nicht schlimm finden würden. Und habe dann angefangen, mich selbst als andere Menschen möchte ich gar nicht so sehr sagen, sondern einfach so. Ich habe meinem Therapeuten von mir erzählt und er hat mich dann gefragt, ja, was hätten Sie denn über das Kind gedacht, wenn ich ihm diese Geschichte jetzt erzählt hätte? Und dann habe ich gesagt, dass mir das Kind leid getan hätte und dass das Kind wahrscheinlich nur so gehandelt hat, wie es gehandelt hat, weil es nicht anders konnte. Und dann meinte er, ja, jetzt wissen Sie ja, was Sie über sich selbst denken sollten. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Also ich weiß, dass das so, wie ich es jetzt erzähle, so und ich auch so Worte benutze wie einfach. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, dass man nicht einfach anfangen kann, anders zu denken und nicht einfach sich selbst vergeben kann für das, was passiert ist. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, ich will mir einfach vergeben, weil ich komme nicht voran, wenn ich mir selbst nicht vergeben kann. Ich komme nicht voran, wenn ich immer nur an das Negative denke. Ich muss positiv denken und ich muss vorwärts schauen. Und ansonsten bleibe ich da immer stehen, wo ich jetzt stehe. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr krank sein. Ich wollte nicht mehr ständig irgendwelche Verabredungen absagen müssen, weil sich für mich die Welt wieder anfühlt, als würde sie zerbrechen, als würde ich innerlich sterben. Das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte gesund werden.
Ja, du hast als zweites gesagt, das Buch Ich hasse dich, verlass mich nicht. Kannst du dich noch erinnern, was du darin Hilfreiches gefunden hast? Gab es da so Sätze oder Momente, an die du noch denkst?
Also besondere Passagen daraus kann ich jetzt nicht mehr zitieren, weil es dann doch schon ein bisschen her ist. Aber für mich, das Gefühl werde ich niemals vergessen, das ich hatte, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe es gelesen und ganz am Anfang wird so ein bisschen erklärt, wie sich denn Borderline anfühlt. Und wie ich vorhin schon beschrieben hatte, als ich die, so war das nämlich auch, als ich das Buch gelesen habe, es war wie eine Erleuchtung. Das ist vielleicht zu philosophisch ausgedrückt, ich weiß es nicht. Aber genau so hat es sich angefühlt. Also es hat sich angefühlt, als würde ich plötzlich klarer sehen, als würde ich mich selbst verstehen. Und als hätte jemand ein Buch über mich geschrieben. Und es war ein sehr schönes Gefühl.
War das vor oder nach der Diagnose?
Das war tatsächlich so ein bisschen miteinander einhergehend. Also ich habe das Buch, hat mir meine Therapeutin empfohlen, als ich in der ersten Sitzung zu ihr gekommen bin und ihr davon erzählt habe, dass ich glaube, dass ich Borderline habe, hatte sie gesagt, dass sie die Gedanken auch schon mal hatte und sie mir da ein Buch empfehlen würde. Das hat sie mir dann in die Hand gedrückt und gleichzeitig mit diesem Fragebogen, den man ausfüllen muss für die Diagnostik. Und ja, also es kam so miteinander einhergehend, dass ich gemerkt habe, dass das zusammenpasst.
Ja, und du hast einfach schon gesagt, wie wichtig die Tagesklinik war. Gab es andere Sachen, die du ausprobiert hast auf deinem Weg? Also ob das jetzt so eigene kleine Sachen sind, Strategien oder andere Hilfsangebote im Hilfesystem?
Ich glaube, dass ich ein sehr schlechtes Beispiel für Hilfsangebote im Hilfesystem nutzen bin. Also ich bin sehr früh ins Heim gekommen mit 11 Jahren und habe im Zuge dessen und auch davor schon ganz viel Ergotherapie zum Beispiel gemacht und habe auch Einzelgespräche geführt, die jetzt aber leider Gottes, ich bin jetzt 24, das heißt zu dem Zeitpunkt, als ich 11 war, das war 2012 zu dem Zeitpunkt ungefähr, da war das scheinbar, ich weiß nicht, ob ich einfach Pech hatte, so richtige Gespräche war es dann doch nicht. Es war eher ein, wie geht's dir mit deinen jetzigen Medikamente? Okay, das und das, das Problem, dann geben dir was Neues. Da habe ich leider nicht so positive Erfahrungen gemacht. Das kam dann erst etwas später, wo ich dann, wie gesagt, in dieser Tagesklinik war. Also vorher hatte ich nie wirklich gute PsychologInnen gehabt, sondern habe einfach immer mal wieder stationäre Aufenthalte gehabt, wo ich dann kurz mit PsychologInnen gesprochen habe. Und so richtig tiefe Aufarbeit habe ich zum Beispiel viel selbst gemacht in Rücksprache mit meiner Kollegin, mit meiner Therapeutin aus der Tagesklinik.
Das heißt, du warst im Heim und du hast Medikamente bekommen, also hattest du eine PsychiaterIn?
Genau, ja. Und mit denen hatte ich dann Gespräche geführt.
Wie waren deine Erfahrungen mit Medikamenten?
Schon sehr negativ tatsächlich. Also ich habe als Kind sehr früh Medikamente gegen mein ADHS bekommen, mit 6. Und auch verschiedenste Medikamente. Also ich kann gar nicht genau aufzählen, wie viele es insgesamt waren, aber es waren ganz, ganz viele. Und ich habe die auch nicht gerne genommen. Also ich habe mich einfach nicht gefühlt wie ich selbst und habe dann mit 16 gesagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bin jetzt rebellischer Teenager, nehme die jetzt nicht mehr. Und dann haben wir mit dem damaligen Heim, in dem ich gelebt hatte, das war dann die dritte Einrichtung, in der ich gelebt habe, haben wir die Medikamente abgesetzt. Von heute auf morgen, was man niemals machen sollte. Das ist, ich weiß auch anhand eigener Erfahrung, warum nicht. Ich hatte nämlich Entzugserscheinungen gehabt. Ich habe auch mit den Gefühlen, die ich hatte, kam ich überhaupt nicht klar, weil natürlich plötzlich alle Gefühle auf mich eingeprasselt sind, völlig ungefiltert. Und natürlich auch das ADHS völlig ungefiltert auf mich eingeprasselt ist, was ich ja gar nicht mehr gewöhnt war an dem Punkt. Deswegen ich in einem Gespräch voller Freude war und im nächsten Moment angefangen habe zu weinen, weil ich nicht mal wusste, was los war. Also es war nicht wie bei dem Borderline, so dass ich dann festmachen konnte, woran das los ist, sondern ich konnte es nicht festmachen. Es war einfach da. Und habe dann die Medikamente mit 16 abgesetzt und habe dann mit 22 nochmal welche genommen. Und habe die dann auch abgesetzt nach einem Jahr und stehe jetzt aber tatsächlich dabei, dass ich mich dazu entschieden habe, dass ich gerne wieder Medikamente für mein ADHS nehmen würde, weil ich merke, dass es mir in meinem Arbeitsalltag als Genesungsbegleiterin doch sehr gut helfen würde, wenn ich eine kleine Stütze hätte, die mich etwas strukturierter und meinen Kopf etwas leiser machen lässt, damit ich mich noch auf Dinge fokussieren kann.
Hast du im Umgang mit dem ADHS für dich Strategien entwickelt?
Also zum einen sind es meine Fidget-Toys. Ich habe eigentlich immer einen Fidget-Spinner in der Tasche oder irgendeinen anderen Skill.
Das musst du, glaube ich, mal erklären, was das ist.
Ein Fidget-Spinner ist so ein kleines Rädchen, das man drehen kann. Das war 2014, glaube ich, mal sehr beliebt. Und meine Skills sind quasi kleine Strategien, kleine Hilfsmittel. Ich habe ganz viele physische Skills. Die ich dann einfach immer in meiner Tasche habe und an denen ich rumspielen kann. Das kann ein kleiner Ball sein, den man dabei hat, den man knautschen kann. Es kann ein Haargummi sein, das man sich als Handgelenk macht. Das sind quasi Hilfsmittel, die einen in verschiedensten Situationen ablenken können und den Fokus auf etwas anderes legen können, als zum Beispiel in meinem Fall auch die viele Unruhe, die wegen dem ADHS da ist. Oder auch selbstschädigendes oder selbstverletzendes Verhalten, beziehungsweise den Drang danach, da können Skills auch sehr gut helfen.
Und jetzt hast du schon gesagt, Borderline, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und in deiner Arbeit begleitest du ja vielleicht auch Menschen mit einer Borderline-Diagnose oder einer ADHS-Diagnose. Wie hilfst du denen, um zu Ressourcen zu finden?
Tatsächlich ist es eines der ersten Dinge, die ich in meiner Arbeit als Genesungsbegleiterin gerne mit Menschen mit einer Borderline oder auch vor allem mit einer ADHS-Diagnose mache, ist ein, was sind eigentlich meine ADHS- bzw. Borderline-Superkräfte? Weil ich das vor allem bei Menschen mit ADHS mache, dass ich da ganz gerne so eine Liste schreibe, was kann ich denn aufgrund meiner Diagnose vielleicht besonders gut? Und das sind eben nicht nur die negativen Seiten. Und ich glaube, sonst kann ich auch Menschen, die dieselbe Diagnose haben, auch immer mitgeben, dass ihr so besonders zeigt, wie ihr seid. Ja, ihr habt Extras. Ja, manche Dinge sind aufgrund der Diagnose vielleicht besonders anstrengend. Und ja, manchmal ist es auch ganz schön hart. Aber es ist ein Teil von euch. Ihr seid so, wie ihr seid. Super.
Und gibt es so Klassiker, wo du sagst, das ist so eine Superpower, die bei ADHS immer wieder auf den Listen auftaucht?
Das ist tatsächlich der Hyperfokus. Das mag man gar nicht so sehr glauben, weil man sonst immer denkt, Hyperfokus, sich einfach nur auf eine Sache zu fokussieren und alles andere drumherum vergessen, ist doch total negativ. Aber nee, es kann auch total positiv sein, einfach sich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren und da auch voll into zu sein und da auch einfach sehr drin zu sein. Und ansonsten ist es auch noch der zweite Punkt, dass spontane Lösungsideen bei Menschen mit ADHS, vor allem in der kreativen Form, dann doch einfach auch enorm sind. Also ich höre auch immer wieder in meinem Umfeld, wenn irgendwelche Probleme da sind und ich dann irgendwelche Lösungen vorschlage, so, oh, das war jetzt eine kreative und einfache Lösung. Wow. Und ich bin immer so, ja, ADHS, super Power.
Wie erlebst du das, andere Menschen zu begleiten?
Ich liebe meinen Job tatsächlich. Also ich finde, dass das unglaublich was sehr, sehr Tolles ist und habe das Gefühl, dass es auch jedes Mal aufs Neue, ich aus jedem Gespräch auch immer ein kleines Stückchen für mich selbst ziehen kann und für mein Leben und für meinen Genesungsweg. Und das finde ich ist unglaublich bereichernd.
Was sind für dich die schwierigen und was die goldenen Momente?
Die schwierigen Momente sind manchmal tatsächlich dann doch, wenn Geschichten sich sehr ähneln zu meiner Geschichte, was einfach da sein kann. Und zu meiner Superheldenliste gehört auf jeden Fall auch starke Emotionalität. Ich weine sehr viel und sehr schnell, finde ich aber auch sehr positiv. Was aber dazu führt, dass wenn Menschen im Gespräch mir manchmal eine Träne verdrücken, dass ich da dann auch merke, so, boah, jetzt musst du selbst mal ein bisschen schlucken. Wobei ich da für mich auch einfach sehe, es ist menschlich, es gehört dazu und es darf auch sein. Und die goldenen Momente sind auf jeden Fall die Momente, wo mir gespiegelt wird, dass die Sachen, die ich erzähle und die ich sage, wirklich hilfreich sind. Und das freut mich dann immer.
Jetzt kennst du ja die Rolle der Klientin, der Patientin und die Rolle der Genesungsbegleiterin. Was würdest du sagen, denken andere über Borderline oder ADHS, was vielleicht gar nicht stimmt?
Die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Und das kann man auf beide Diagnosen münzen. Also es ist ja immer noch so dieser große Mythos, dass ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktiv-Syndrom, dass das bedeutet, dass man, vor allem ist diese Aufmerksamkeit ganz am Anfang, dass man nur nach Aufmerksamkeit lechzt und ganz viel Aufmerksamkeit braucht, was man nicht so ist. Und das bedeutet, dass man ein Problem mit der Konzentration hat, in dem Fall das Thema Aufmerksamkeit. Und bei der Borderline-Diagnose ist es auch der Spruch, die suchen doch nur Aufmerksamkeit, wenn es zum Beispiel um selbstverletzendes oder selbstzerstörendes Verhalten geht. Oder auch einfach um starke Emotionalität. Genau. Das ist, finde ich, die größte Lüge.
Wie erlebst du das mit dem Beruf der GenesungsbegleiterInnen? Der Beruf ist ja noch gar nicht so alt im Vergleich. Und oft erlebe ich das so, dass es ja in interdisziplinären Teams oft nur eine oder einen GenesungsbegleiterInnen gibt. Wie ist das da in dieser Rolle, die ja irgendwo vielleicht ein bisschen dazwischen ist?
Kannst du die Frage bitte nochmal anders formulieren?
Ja, spannend wäre ja auch zu fragen, was denken andere Menschen eigentlich über GenesungsbegleiterInnen? Und du bist ja in dem Beruf irgendwo, könnte man sagen, so dazwischen. Du hast dich sehr auseinandergesetzt mit deiner eigenen Geschichte, auch in deiner Ausbildung mit den Geschichten von anderen, bist Expertin aus Erfahrung und arbeitest ja auch in einem Team, was interdisziplinär ist. Und ich kenne das so aus den meisten Einrichtungen, dass es meistens so eine oder einen GenesungsbegleiterInnen im Team gibt, während es ja, weiß ich nicht, ein paar PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, SozialassistentInnen und Ähnliches gibt. Und da denke ich mir, das ist ja eine Rolle, die vielleicht gar nicht so einfach ist oder auch speziell. Wie erlebst du das? Inwieweit ist die Rolle als GenesungsbegleiterIn einfacher oder schwieriger oder besonders?
Ich glaube gar nicht, dass ich gar nichts das so einordnen wollen würde in einfacher oder schwieriger, sondern das Wort besonderer gerne benutzen wollen würde. Wir als GenesungsbegleiterInnen haben viel mit Vorurteilen zu kämpfen. Also ich habe, als ich mich bewusst für die sozialpädagogische Schiene entschieden und wollte nicht in die Psychiatrie, sondern ich wollte gerne in die Sozialpsychiatrie und habe dann von Trägern oftmals auch gehört, dass sie dann Angst hätten, dass ich ja dann quasi KlientIn werden würde. Vor allem aber auch von Psychiatrie-Menschen. Jetzt habe ich die Verantwortung.
Du sagtest, dass die Rolle besonderer ist.
Genau, also die Rolle ist besonderer, weil ich eben zwischen den Stühlen stehe. Also ich bin auf der einen Seite, wie gesagt, PatientIn bzw. Betroffene. Und auf der anderen Seite aber auch Expertin. Und diese Waage dazwischen, auch innerhalb im Team, ist besonders, aber auch schön. Ich weiß nicht genau, wie ich auf die Frage antworten soll, ohne da jetzt zu ausschweifend zu werden und zu komplex. Weil ich hier vielleicht gar nicht, ich stelle mir wahrscheinlich viele Fragen, die sich andere nicht stellen. Stelle ich mir nicht. Ich meine, ich bin da halt in meiner Rolle, in der arbeite ich. Und ich mag die Rolle als Genesungswärterin sehr. Also, weil ich so ein Mensch bin, ich finde so feste Strukturen und feste Vorgaben mag ich nicht. Das sind nicht so meins. Und ich mag dieses in der Schwebe und dazwischen hängen tatsächlich sehr gerne. Also, ich finde es toll, dass ich nicht 100% professionell sein muss. Ich finde es toll, dass ich mit meinen Besonderheiten, die ich aufgrund meines ADHS habe, die ja dann doch auch in der Arbeit auffallen, wenn überall im Büro meine Tassen rumstehen, weil ich vergesse, sie einzusammeln oder ich irgendwas vergesse, einzutragen in einem Kalender oder dass ich zum Beispiel auch, man hört mich immer, wenn ich durch den Flur laufe im Büro, weil ich überall gegenlaufe und werde damit voll akzeptiert und kann darüber auch offen und ehrlich reden. Und mag's auch, dass ich auch in Gesprächen mit Klientin nicht irgendwas verstecken muss aufgrund von einem professionellen Deckmantel, sondern dass ich über Dinge, soweit wie ich mich wohl damit fühle und mein Gegenüber sich noch wohl damit fühlt, auch einfach offen teilen darf und kann.
Ja, ich erlebe dich auch so, du gehst ja sehr offen mit deiner Geschichte um, mit deinen Diagnosen, hast auch direkt, als ich dich gefragt habe, ob du dir ein Interview vorstellen kannst, gesagt, wir können da gerne drüber reden und ich rede über meine Diagnosen und meinen Umgang damit. War das eine bewusste Entscheidung, dass du da so offen mit umgehst? War das immer so oder ist das was, was sich entwickelt hat?
Das war tatsächlich schon immer so und das war bis vor ein paar Jahren auch noch doller. So, dass ich Sachen ungefiltert geteilt habe. Mittlerweile habe ich da einen größeren Filter vor. Ich erschließe mir selbst, dass das aufgrund meiner Heimvergangenheit da ist. Aufgrund dessen, dass ich mich selbst einfach immer und immer wieder regelmäßig reflektieren musste und auch meine Geschichte immer und immer wieder neuen Menschen erzählen musste. Das ist für mich einfach das Normalste der Welt, ist, das offen zu erzählen und ich mich damit auch nicht irgendwie schlecht fühle. Also ich habe jetzt nicht, dass ich mir hinterher denke, oh, hätte ich das und das jetzt mal lieber nicht erzählt, sondern eher dann die Sorge, hätte ich das vielleicht mal nicht erzählt, vielleicht ist das zu viel für mein Gegenüber. Und mittlerweile ist es so, dass ich erkannt habe, was Themen sind, die Menschen vielleicht triggern könnten, die ich dann nicht ohne vorige Triggerwarnung anspreche, beziehungsweise in meiner Rolle als Genesungsbegleiterin gar nicht darüber sprechen würde. Aber nicht, weil es mich selbst belastet, sondern weil ich mein Gegenüber nicht damit belasten möchte.
Das dachte ich auch gerade, da bist du ja bei der anderen Person, ne? Und ich kenne das so von vielen Menschen auch, dass die sagen oder dass die sehr damit hadern, offenbare ich mich eigentlich oder so eine Angst haben, denken Menschen dann anders über mich oder gehen die anders mit mir um?
Da habe ich für mich tatsächlich erkannt, dass wenn ein Mensch mit mir anders umgeht, nur weil er einen Teil meiner Geschichte kennt, dann ist das kein Mensch, den ich um mich haben möchte. Weil diese Geschichte ist ja trotzdem da und sie gehört ja zu mir. Und sie wird ja nicht weggehen, nur weil ich nicht darüber rede.
Ja, ich würde dich gerne noch fragen, wie du eigentlich auch auf Angehörige blickst oder ob du auch für Angehörige einen Tipp hast, wie kann die gut ihre lieben Menschen unterstützen, die vielleicht die gleichen oder andere Diagnosen haben.
Ich glaube, dass da Akzeptanz ein sehr großer Punkt ist. Also die Diagnose des Gegenübers einfach zu akzeptieren und auch nicht absprechen zu wollen. Also so Sätze wie bei Depressionen zum Beispiel, geh doch einfach mal raus und lächel doch einfach mal mehr, sind keine Sätze, die helfen, weil ich würde gerne rausgehen, wenn ich könnte und ich würde auch gerne mehr lächeln, wenn ich könnte. Aber da ist nichts, was mir das Gefühl gibt, dass ich lächeln sollte. Und ich höre auch immer wieder meine Arbeit als Genesungsbegleiterin und auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass in dem Moment, wo einem das Gefühl gegeben wird, dass man so akzeptiert wird, wie man ist und dass das okay ist, wie man ist, dass der Umstand der Erkrankung und dass es eigentlich damit gut geht, dass das natürlich nicht schön ist, das sei erst vorgelassen, aber dieses Grundkonstrukt, es ist okay, dass du eine Erkrankung hast und ich helfe dir mit deiner Erkrankung und ich liebe dich oder mag dich trotz oder vielleicht auch wegen. Vielleicht wegen ist vielleicht das falsche Wort, eher trotz deiner Erkrankung und dass da, ja, das ist halt einfach auch schon sehr viel.
Sunny, gibt es was, was bisher noch ungesagt oder was ungefragt ist und was aber hier noch Platz finden sollte?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich könnte noch die nächsten 5 Stunden weiterreden und ganz viele Sachen erzählen. Aber so jetzt Tuck.
Ja, Sunny, ich habe ja immer eine Frage aus dem letzten Podcast von den Menschen, die bei mir zu Gast waren. Und letztes Mal hatte ich sogar 2. Und deswegen gibt's heute auch sogar 2 Fragen an dich. Und zwar hatte ich letztes Mal meine Kolleginnen Jana und Jill, die über systemische Aufstellung erzählt haben. Und die erste Frage von den beiden ist, hast du schon mal eine systemische Aufstellung gemacht oder würdest du es in Erwägung ziehen?
Was ist eine systemische Aufstellung?
Na, oder ich versuche es kurz zu erklären, aber ich kann das wahrscheinlich gar nicht so gut wie die beiden. Die hatten ein Beispiel von einer Frau, die eine Aufstellung gemacht hat, bei der es so war, dass in der Familie sowohl sie als auch die weiblichen Vorfahren Migräne hatten. Und sie wollte das mal aufstellen und verstehen, warum das eigentlich so ist. Und dann ist es so, dass überlegt wird, wer gehört eigentlich alles in diese Aufstellung rein. Und dann werden StellvertreterInnen als Repräsentanzen benannt, die die Person dann im Feld, also im Raum, aufstellen kann.
Von diesem Konstrukt habe ich dann doch schon mal gehört. Mir fiel nur das Wort dazu nicht mehr ein. Finde ich eine sehr coole Sache und würde ich definitiv auch machen wollen. Irgendwann mal. Also sowohl als Mensch, der vielleicht jemand wäre, der quasi aufgestellt wird, als auch mit irgendeinem eigenen Thema.
Die zweite Frage von den beiden ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Ein eigenes Atelier. Ich glaube, ich würde mir ein eigenes Atelier irgendwo in Hamburg in einem schönen Haus wünschen und wo ich einfach ganz viel malen kann, ganz in Ruhe und ganz in Frieden und ich selbst sein kann.
Ja, Sunny, welche Frage möchtest du denn gern der nächsten Person stellen, die hier ist?
Mir kann ich tatsächlich an meinem Wunsch nach einem Atelier ganz gut anknüpfen. Ich habe mich die Frage mitgebracht, wenn dein Leben eine Farbe wäre, welche wäre es und warum?
Könntest du spontan beantworten?
Gelb. Mein Leben wäre gelb. Ja, weil es strahlen soll. Weil ich strahlen soll. Ich sage zum Beispiel auch immer noch ganz gerne, dass ich mich selbst und meinen Genesungsweg wie eine Sonnenblume sehe. Ich war ein Samen, der gewachsen ist und immer größer wurde. Und dann kam das Braune und das Dunkle. Und dann kamen die gelben, strahlenden Blätter aus meiner eigenen Kraft heraus. Und so finde ich auch, dass jeder Mensch, der etwas Dunkelheit erlebt hat, auch strahlen kann irgendwann. Und doch wird. Manches braucht einfach nur ein bisschen mehr Zeit.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Sunny, lieben Dank, dass du hier warst und uns einen Einblick gegeben hast in deine Geschichte und in deine Arbeit.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, und ihr, die ihr zuhört, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert oder uns einen Kommentar schreibt. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an ahoy@podcast0816.de. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.